Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu den Tagesthemen von heute und zu einem berühmt-berüchtigten Mann, den alle haben wollen. Diplomatische Krise, das Tauziehen um Julian Assange. Berliner Flughafen, warum Politiker so oft bei Großprojekten versagen und radikales Experiment. 128 Opern in 2 Stunden. Zeit ist relativ, besonders wenn es um den neuen Hauptstadtflughafen in Berlin geht. Ursprünglich sollten dort schon seit Juni Flugzeuge starten und landen. Dann hieß es nein, doch erst im März. Mittlerweile sind wir bei irgendwann angekommen. Auf der Aufsichtsratssitzung heute in Berlin wollten sich die Verantwortlichen lieber nicht auf einen Termin festlegen. Denn die Lehre aus der Affäre um den Flughafen ist offensichtlich. Wer sich festlegt, wird am Ende festgenagelt. Das Warten auf den Flughafen geht weiter, wie Esther Neumeier berichtet.
Blackbox BER. Baufortschritt, Finanzierung, Eröffnungstermin. So richtig klar ist auch nach diesem Sitzungsmarathon nichts. Der neue Technikchef sei noch in der Analysephase, sagen die Aufsichtsratsmitglieder.
Und erst nach dieser Analyse ist es möglich, einen Zeitplan vorzulegen. Und wir haben uns berichten lassen von Herrn Ammann, dass er diese Zeit noch braucht und dass er heute nicht in der Lage ist, ein abschließendes Votum abzugeben.
Horst Ammann arbeitet sich ein in die Materie seit 1. August, seit der alte Technikchef seinen Posten räumen musste.
Es fehlen nicht nur die Handwerker, die etwas umsetzen können, die kann man beschaffen. Es fehlt vor allen Dingen die entsprechende Maßgabe an die Firmen, das heißt die Ausführungsplanung in vielen Bereichen. Wir sind dabei, dies alles zu beschaffen.
Unterlagen prüfen, die offenbar noch nicht vollständig vorliegen. Das klingt nach ziemlich viel Arbeit und ganz so schnell kann das nicht gehen. Ein Eröffnungstermin im kommenden März darf also allein schon deshalb angezweifelt werden. Und dann wären da ja auch noch diverse technische Probleme wie die Brandschutzanlage. Experten mutmaßen, es könnte Sommer werden. Hauptreisezeit. Da aber wird keine Airline ihren Flugplan umstellen. Bisher kostet das einstige Prestigeobjekt mehr als 1 Milliarde Euro zusätzlich. Auch wenn ein Finanzierungsplan ohne genauen Eröffnungstermin schwierig ist, heißt es einvernehmlich, alles wird gut.
Ich denke, meine Damen und Herren, wichtig hierbei ist, dass man auch den vielen Unternehmen sagen kann, dass ihre Rechnungen natürlich bezahlt werden. Gesellschafter stellen die Liquidität sicher.
Doch mehr Geld auch vom Anteilseigner Bund, da sind nicht alle auf einer Linie innerhalb der Regierungskoalition.
Herr Wowereit blamiert die Bundeshauptstadt in der ganzen Welt. Die wird zum Gespött, wie das abläuft, Berliner Flughafen. Und ich bin nicht bereit zu unterstützen, dass der Bund die Kosten für Berliner Unfähigkeiten bezahlt.
Der Aufsichtsratsvorsitzende spricht heute trotz allem von einer Erfolgsgeschichte. Und beim Lärmschutz habe man sich geeinigt.
So, dass wir jetzt wirklich ganz klar sagen können, und das ist die Meinung des gesamten Aufsichtsrates, dass wir in der Umgebung des Flughafens FBB einen exzellenten Lärmschutz gewährleisten werden.
Am 14. September gibt es übrigens die nächste Aufsichtsratssitzung. Die soll dann wirklich Licht ins Dunkel bringen.
Über Berlin lässt sich leicht spotten. Immer die größte Klappe, aber nichts auf die Reihe kriegen. Sie schaffen es nicht, einen neuen Flughafen zu bauen. Die S-Bahn fährt, wie sie will. Und beim Hauptbahnhof reichte das Geld am Ende nicht fürs komplette Dach. Aber Berlin befindet sich in schlechter Gesellschaft. Genauso spotten lässt sich nämlich auch über Hamburg und die Elbphilharmonie oder über Rheinland-Pfalz und die Erlebniswelt am Nürburgring. Könnte es sein, dass sich da eine gewisse Gesetzmäßigkeit abzeichnet? Sobald die Politik ein großes Bauprojekt anfasst, gerät alles aus den Fugen. Oliver Jarasch berichtet.
Wann auch immer der Flughafen eröffnet wird, im Planungschaos offenbart sich ein strukturelles Problem. Zu kleinen öffentlichen Einrichtungen wachsen die Großprojekte über den Kopf. Was häufig dann passiert, wenn sich Politiker und Verwaltungsbeamte an Riesenbauwerke wagen. Beispiel Bauaufsicht. In diesem kleinen Städtchen Königs Wusterhausen bei Berlin laufen alle Fäden für das Großflughafenprojekt zusammen. Hier in 3 Zimmern im 4. Stock liegen sämtliche Planungsunterlagen zur Genehmigung. Die Bauaufsicht kümmert sich sonst um kleinere Vorhaben, Garagen, Einkaufscenter, Schulen. Von hier aus hatte der Brandschutzbeauftragte Alarm geschlagen und im Mai die Verschiebung der Flughafeneröffnung erwirkt. Eine Entscheidung, die heute keiner mehr anzweifelt. Aber es bleibt die Frage, wurde rechtzeitig gewarnt und laut genug? Nimmt man eine kleine Behörde überhaupt ernst genug?
Wenn jemand im Bereich Brandschutz oder in anderen Bereichen sein Hauptaugenmerk auf der Größenordnung von Ein- und Zweifamilienhäusern hat und dann auf Großprojekte umsteigen muss, dann wird es gefährlich.
Es fehle schlicht die Erfahrung mit Milliardenprojekten. David soll Goliath helfen. Kann das gut gehen? Das gelte andererseits auch für die gesamte Projektplanung. Professor Franz Josef Schlapka hat sich darauf spezialisiert, öffentliche Großprojekte zu analysieren, die finanziell im Desaster endeten. Er sagt, Vorsicht, wenn Politiker planen und bauen.
Der Politiker als solcher ist zwangsläufig überfordert, weil er die Usancen des Gewerbes nicht kennt. Der lässt sich in der Regel von Leuten vertreten, die aus der Verwaltung kommen und die regelmäßig auch überfordert sind.
Beispiel Hamburger Elbphilharmonie. Jahrelang hat ein Jurist aus der Verwaltung versucht, das Konzerthausprojekt zu steuern. Ein Fiasko. Kosten verfünffacht. Fast eine halbe Milliarde Euro könnte am Ende stehen. Immer wieder kommt das vor. Hochprofessionelle Baukonzerne, die jede Lücke ausnutzen, um nachträglich Geld einzufordern, treffen auf Verwaltungsangestellte.
Wenn da Leute säßen, die die Sprache der anderen auch sprechen können, dann würde die Welt anders aussehen.
Jüngstes Beispiel der Neubau der Bundesnachrichtendienstzentrale in Berlin. Bauverzögerung von 14 Monaten, die Kosten drohen auf über eine Milliarde zu klettern. Überall dasselbe Phänomen. Wenn es nicht das eigene Geld ist, lässt sich's leichter ausgeben.
Das liegt daran, dass man am Anfang ein politisches Projekt durchboxen will, dann wird es klein gerechnet und schön gerechnet und während des Verlaufes wird es teurer, wird es umfangreicher und dann versucht man politisch noch was nachzuschieben und am Ende kommt ein Desaster raus.
Also politisches Kalkül gepaart mit systematischer Überforderung, das ist, so die Experten, eine gefährliche Mischung. Egal ob BND-Neubau, Elbphilharmonie oder Flughafen, immer ein ähnliches Strickmuster.
Man muss die Führung solcher Projekte in die Hände von Leuten legen, die ständig solche Projekte führen.
Profis gefragt, Expertise statt hochfliegende Politikerpläne. Genau das soll jetzt auch beim Flughafen Berlin-Brandenburg passieren. Offensichtlich ein bisschen spät.
Was ist das eigentlich für ein Mann, der es schafft, ganz alleine mehrere Staaten gegeneinander aufzubringen und eine mittlere diplomatische Krise auszulösen? Der Australier Julian Assange befindet sich derzeit in London, aber nicht auf britischem Boden, sondern in der ecuadorianischen Botschaft, weil er fürchtet, dass die Briten ihn an Schweden und die Schweden an die USA ausliefern. So weit, so verwirrend. Am Ende vielleicht doch ganz einfach. Die USA sind nämlich jenes Land, das Assange am heftigsten bloßgestellt hatte, als er auf seiner Enthüllungsplattform WikiLeaks im Internet geheime Dokumente veröffentlichte. Und weil das linkspopulistisch regierte Ecuador die Amerikaner auch gerne bloßstellt, stellt es sich nun schützend vor Assange. Frank Jahn über einen Mann, der heute mal wieder das bekam, was ihm lange fehlte, die Aufmerksamkeit der halben Welt.
Ecuador gewährt Assange Asyl, doch wie er aus der Botschaft in London dorthin kommen will, ist ein Rätsel. Die britische Polizei steht bereit, ihn festzunehmen, wann immer er durch diese Tür zum Flughafen will. Kein freies Geleit, hat die britische Regierung klargemacht. Die Gewährung des Asyls sei ein Sieg, ließ Assange dennoch verlauten. Aus seinem Zimmer in der Botschaft. Alles ist besser für ihn als Gefängnis in Schweden. Er ist guter Dinge, sagt der enge Freund Warren Smith. Julian nimmt es, wie es kommt. Es ist nicht bequem, aber er kann am Computer arbeiten. Er fürchtet noch immer um sein Leben, vielleicht sogar, dass man ihn durchs Fenster erschießt. Er glaubt, sie sind hinter ihm her. Der Australier kämpfte anderthalb Jahre vor britischen Gerichten erfolglos gegen seine Auslieferung. Schweden will ihn zu Vorwürfen sexueller Vergehen befragen. Doch Assange hat Angst, dass Schweden ihn an die USA ausliefert. Grund? Assange hat 2010 auf seiner Internetplattform WikiLeaks hochbrisante geheime US-Depeschen veröffentlicht. Nun fürchtet er die Todesstrafe in den USA. Ecuador teilt seine Sorge und gewährt ihm Zuflucht. Als demokratisches Land schützen wir die, die bei uns Hilfe suchen. Unsere Regierung hat deshalb entschieden, in diesem Fall dem Antrag auf politisches Asyl stattzugeben. Ausgerechnet Ecuador. Das Land ist nicht gerade bekannt für die Achtung der Meinungsfreiheit. Doch es gibt eine gemeinsame Geschichte. Für seine Julian Assange Show interviewte der WikiLeaks-Gründer aus dem Hausarrest Ecuadors Präsident Rafael Correa. Der ist auch kein Freund der USA. Das verbindet.
Thank you, President Correa.
Danke, Herr Präsident. Es ist schön, Sie zu treffen und Kopf hoch. Willkommen im Club der Verfolgten. Ein Treffen in Ecuador scheint in weiter Ferne. Die Briten bleiben hart. Demonstranten werden vom Eingang der Botschaft geräumt. Freie Bahn für die Festnahme Assange. Niemand, schon gar nicht Ecuador, sollte Zweifel haben, dass wir unsere rechtlichen Verpflichtungen erfüllen und Herrn Assange nach Schweden ausliefern wollen. Es gibt ernste Vorwürfe gegen ihn in einem Land mit höchsten Rechtsstandards und das seine Rechte garantiert. Assange nennt die Gewährung des Asyls durch Ecuador einen Sieg. Doch mit den Polizisten vor der Tür, die nur darauf warten, ihn zu verhaften, sieht es für ihn alles andere als nach einem Gewinn aus.
Zurück nach Deutschland. Bundesumweltminister Altmaier hat heute einen 10-Punkte-Plan zur Energiewende vorgelegt. Die Nachricht mit Marc Bartow.
Altmaier will unter anderem die Förderung erneuerbarer Energien umbauen. Konkrete Vorschläge dazu sollen bis September vorliegen. Der Umweltminister möchte mit dem 10-Punkte-Programm erreichen, dass der Ausstieg aus der Atomenergie für Bürger und Unternehmen bezahlbar bleibt. Sie sollen vor allem Energie sparen, um höhere Preise für Ökostrom auszugleichen. Altmaier plant deshalb kostenlose Energieberatungen. Der Autobauer Opel plant in mindestens zwei deutschen Werken Kurzarbeit, wegen schwacher Verkäufe vor allem in Südeuropa. Für das Stammwerk in Rüsselsheim und das Komponentenwerk in Kaiserslautern verhandle man mit dem Betriebsrat und mit der IG Metall, erklärte ein Konzernsprecher. Von der Maßnahme wären vermutlich mehrere tausend Beschäftigte betroffen. Sie müssten dann Einkommenseinbußen hinnehmen. Der deutsche Aktienindex sprang heute an der Frankfurter Börse erstmals seit April zwischenzeitlich wieder über die Marke von 7.000 Punkten. Am Schluss reichte es beim DAX aber nur noch für 6.996 Punkte. An der New Yorker Wall Street lag der Dow Jones Index zuletzt ebenfalls im Plus bei 13.250 Zählern. Mit einem Minus von 6% gab es heute einen wahren Kursrutsch für die Facebook-Aktie. Zu den Gründen Stefan Wolf.
Vor 90 Tagen brachte Facebook einen Teil seiner Aktien an die Börse. Mitarbeiter und einige Altaktionäre durften ihre Papiere nicht verkaufen, sodass nur ein kleiner Teil aller Aktien gehandelt werden konnte, etwa 400 Millionen Stück. Das ändert sich nun schrittweise. Heute endete die erste sogenannte Haltefrist für 270 Millionen weitere Papiere. Nicht wenige Beobachter befürchten, dass sich der Kurssturz bei Facebook fortsetzen könnte. Die Aktien waren zu $38 verkauft worden. Seitdem ist der Kurs um 48% gefallen. Im vergangenen Quartal hatte Facebook sogar Verluste vermelden müssen. Die Werbeeinnahmen erfüllen nicht die Erwartungen, weil viele Nutzer, die das Netzwerk mit dem Mobiltelefon nutzen, von der Werbung nicht erreicht werden können.
In Südafrika sind mehrere Bergarbeiter während eines Minenstreiks in der Nähe von Rustenburg getötet worden. Die Polizei erschoss nach Medienberichten mindestens 7 Menschen, die offenbar bewaffnet waren. Seit Tagen kommt es immer wieder zu Kämpfen zwischen den 3000 Streikenden der Platinmine und Sicherheitskräften. Hintergrund des Arbeitskampfes sind Auseinandersetzungen zwischen konkurrierenden Gewerkschaften.
Wer im deutschen Duden unter Harzen nachschaut, findet die Wortart schwaches Verb und die Bedeutung sich nicht zu einer Tätigkeit überwinden können. Bei den Harzreformen, die der Manager Peter Harz heute vor 10 Jahren vorstellte, denken die meisten nicht als erstes an Ich-AGs oder Minijobs, sondern an Hartz IV. Jene Maßnahme, mit der Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zusammengelegt wurden und die das Land radikal veränderte. Seitdem es Hartz IV gibt, ist Deutschland kälter geworden. Werden Familien in Bedarfsgemeinschaften eingeteilt und selbst das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, davon kann man nicht leben und die Politik musste nachbessern. Wir wissen aber auch, dass die Arbeitslosenzahlen seit Hartz IV um 2 Millionen zurückgegangen sind und dass nicht wenige, vor allem die verschuldeten Länder im Süden, neidisch sind auf unsere Sozialreform. Sibylle Licht berichtet.
Als klar ist, dass Deutschland seinen Sozialstaat nicht mehr bezahlen kann, schlägt seine Stunde. Peter Harz wird vom Chefmanager für Arbeitszeitkonzepte bei VW zum Vater der Arbeitsmarktreform. Binnen 3 Jahren soll es halb so viel Arbeitslose geben.
Das werden wir nicht geschenkt bekommen, sondern das werden wir nur mit einer Ameisenpolitik erreichen.
Im Klartext, Arbeitslose sind ab sofort unter Druck. Wer da nicht mitspielt, dem werden Leistungen gekürzt. Die anderen Instrumente heißen Ich-AG, Minijobs oder Leiharbeit. Und das wirkt. Anfangs steigt die Arbeitslosenquote an und seit 2005 fällt die Kurve jedes Jahr weiter ab. Auch Olaf Katz spürt, wer nicht arbeitet, hat kaum Geld. Den einst gut verdienenden Fernfahrer wirft ein Schicksalsschlag aus der Bahn. Nach 4 Jahren ohne Job will er wieder richtig Geld verdienen und lässt sich zum Busfahrer umschulen.
Von jetzt auf gleich ins Hartz IV, das war eine Einschränkung, ich wünsche es keinem.
Gegen Hartz IV formiert sich der Protest. An den regelmäßigen Montagsdemonstrationen in Leipzig nehmen bis zu 35.000 Menschen teil. Heute ist es still geworden. Einer der Initiatoren von damals trifft vor der Leipziger Nikolaikirche nur noch Touristen.
Was die Leute aufgebracht hatte, war der törichte Versuch oder das nicht überlegte, dass man die Sparbücher von Kindern mit heranziehen wollte zur Berechnung von Arbeitslosengeld.
Nicht alle in der SPD wollten die Reform mittragen. Oskar Lafontaine verlässt aus Protest gegen die Hartz-IV-Politik die SPD.
Hartz IV bedeutete eine Enteignung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denn die haben ja ihre Beiträge gezahlt. Und das, was sie jetzt herausbekommen, ist oft weniger, als sie einbezahlt haben.
Was für die einen Verrat ist, für die anderen eine Erfolgsgeschichte. Hartz IV hat die SPD vor eine Zerreißprobe gestellt, aber die Reform war richtig, sagt Wolfgang Clement, damals Bundeswirtschaftsminister.
Die Arbeitslosigkeit ist fast halbiert. Niemand hätte das vor Jahr und Tag für möglich gehalten. Der Sockel an Arbeitslosigkeit sinkt, er steigt nicht mehr mit jeder Wirtschaftskrise.
Der finanzielle Druck hat Olaf Katz zum Handeln gezwungen. Er war gerade noch jung genug für den Umstieg auf den Bus. Denn alleinerziehende Ältere und gering qualifizierte Hartz-IV-Empfänger haben nach wie vor kaum Chancen auf einen festen Job.
Wo steht Deutschland 10 Jahre nach den Hartz-Reformen? Ein Kommentar von Norbert Karius vom Saarländischen Rundfunk.
Wenn sich ein Bundeskanzler kurz nach seiner Wahl im Brioni-Anzug mit dicker Zigarre ablichten lässt, ist er kaum der Prototyp eines Arbeiterführers, auch wenn er der SPD angehört und Bier aus der Flasche trinkt. Gerhard Schröder, der Genosse der Bosse, hat sich seine Ratgeber stets eher in den Chefetagen von Banken und Autokonzernen gesucht, denn in der Gewerkschaftsspitze. So gesehen waren Agenda 2010 und die 4 Hartz-Gesetze die logische Fortschreibung seiner Politik. Wer arbeiten könnte, sich aber auf der Stütze ausruht, kriegt erstmal Druck. Notfalls muss der arbeitslose Akademiker eben Würstchen verkaufen, damit er dem Staat nicht auf der Tasche liegt. So hat Schröder die SPD aus der Regierung geschossen und dafür gesorgt, dass sie im Bund ohne die Linkspartei auch nicht mehr ans Ruder kommt. Wenigstens bis jetzt. Auf der anderen Seite, Schröder hat die dringend notwendigen Reformen angepackt, die Kohl und Blüm aus Angst vor den Wählern verschleppt hatten. Und wenn Merkel, Schäuble und Co. heute stolz darauf hinweisen, dass Deutschland besser durch die Krise kommt als andere Staaten, dann verdanken sie das auch dem Gerd und der SPD. Das Problem ist, die mit Hartz IV begonnenen Reformen wurden nicht zu Ende geführt. Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes war notwendig. Dass immer mehr reguläre Arbeitsplätze in Minijobs oder Leiharbeit umgewandelt werden, dass viele Arbeitnehmer von ihrem Lohn nicht mehr leben können und Staatshilfe trotz Fulltime-Jobs brauchen, dass die Reallöhne sinken, während die Managergehälter explodieren, das haben Schröder und Hartz nicht gewollt. Halbe Reformen sind halt einfach Pfusch. Wenn wir keine amerikanischen Verhältnisse wollen, muss die nächste Bundesregierung, welcher Couleur sie auch sein mag, die Baustellen Mindestlohn und Spitzensteuersatz zügig anpacken. Dann könnte vielleicht sogar die SPD ihren Frieden mit Hartz machen.
Norbert Karius kommentierte. Dass der Gründer einer Bank einen Friedensnobelpreis bekommt, klingt in der heutigen Zeit ziemlich absurd. Aber Mohamed Yunus, Gründer der Grameen Bank, guckt nicht nur auf Profite. Er wollte mit seinen Mikrokrediten, wie er sagt, die Armut ins Museum verbannen. Mit kleinen Beträgen sollten auch die Ärmsten, denen sonst niemand Geld leihen würde, die Möglichkeit bekommen, sich selbstständig zu machen. Eine Idee, die in vielen Ländern kopiert wurde. Kaum einer im Ausland weiß, wie die Premierministerin von Bangladesch heißt, aber viele kennen Yunus. Vielleicht ist genau das das Problem. Gabor Hallas berichtet über einen international gefeierten Helden, der jetzt von den Politikern seines Landes aus der eigenen Bank verbannt wurde.
Wer die Bank verstehen will, muss in den Stall, aufs Dorf in Bangladesch. Konkana hat mit einer Kuh angefangen. Von Grameen bekam sie Geld, etwa 50 Euro. Nun stehen schon 5 Kühe im Stall. Ein Kalb wurde gerade geboren. Dass Mohamed Yunus in der fernen Hauptstadt Ärger hat, davon hat sie gehört, aber worum es wirklich geht, sie weiß es nicht. Er ist ein guter Mann, er hat uns geholfen. Keine Ahnung, was die Regierung gegen ihn hat. Ihr Leben hat sich verbessert. Sie verkauft die Milch, ist selbstständig. 200 Kundinnen hat die Bank allein in diesem Dorf. Der örtliche Manager trifft sie regelmäßig, fragt nach. Wer kein Land hat, kann Geld bekommen, zu maximal 20% Zinsen. Das ist vergleichsweise wenig. Es geht um Vertrauen, weniger um Sicherheiten. Und die Frauen halten auch fast alle Aktien der Bank. Nun aber will wohl der Staat bestimmen, wo es lang geht, will entscheiden, wer Direktor der Bank wird. Lange war er das, Mohamed Yunus. Er macht sich nun große Sorgen. Das Ganze ist jetzt in Gefahr. Die Grameen Bank, alles, was wir kannten, wofür wir gearbeitet haben, die Bank, die wir geschaffen haben, sie wird nicht mehr existieren. Das wird ein Ende haben. Die Grameen Bank macht keine Öffentlichkeitsarbeit, sagt, die Projekte sprechen für sich. Doch was steckt hinter Grameen? Neben der Bank gibt es 54 Firmen, zum Beispiel eine Telefongesellschaft. Die Vorwürfe, Yunus habe damit Geld gemacht und die Struktur der Bank sei zu kompliziert. Niemand hat gefragt, es steht doch alles auch auf unserer Internetseite. Wahrscheinlich sind wir die einzige Bank weltweit, die das macht. Niemand hat gefragt, manch ein Journalist schon, so wie Nayemul Islam Khan. Er würde gern Yunus interviewen, aber seit Jahren scheitert er. Ich persönlich bin enttäuscht und das liegt daran, dass es zu wenig Informationen gibt. Wir haben etwas anderes erwartet. Ich kenne keinen Nobelpreisträger, der kein einziges Interview nach der Auszeichnung gegeben hat. Er hat nicht mit den Medien hier im Land gesprochen. Es gibt Zweifel, dabei sind sie stolz auf Yunus. Schließlich ist er wohl der bekannteste Mensch aus Bangladesch, bekannter als die Regierung. Sie prüft jetzt die Geschäfte der Bank und verdächtigt Yunus, nicht genug Steuern gezahlt zu haben. Alles nicht wahr, sagt er selbst, und die Kritiker machten es sich zu einfach. Warum geht er nicht los und probiert es selbst? Dann versteht er auch die Probleme. Nur am Meeresrand zu stehen, auf den Ozean zu schauen und zu sagen, das surft einer nicht richtig, aber selbst noch nie im Leben gesurft zu sein und zu sagen, es muss so oder so gehen, ihr müsst selbst ins Wasser nass werden und etwas tun. Gut 8 Millionen Kundinnen hat die Grameen Bank. Yunus und seine Idee haben Bangladesch verändert. Würde er eine Partei gründen, er hätte gute Chancen. Aber Yunus sagt, er sei kein Politiker. Er kämpft um sein Lebenswerk.
Das Töten in Syrien konnten sie nicht beenden. Die UN-Beobachter waren zwischen den Bürgerkriegsparteien immer mehr auf verlorenen Posten. Jetzt die Konsequenz, ihre Mission wird nicht verlängert. Noch einmal Marc Bartow.
Das Mandat für die Beobachtermission endet diesen Sonntag. Nach dem gescheiterten Friedensplan und dem angekündigten Rückzug des Sonderbeauftragten Annan ein weiterer Rückschlag. In dem Bürgerkriegsland selbst gehen die Kämpfe unvermindert weiter.
Syrische Truppen bombardieren ganze Städte, auch heute wieder, wie hier in Douma. Die Gewalt im Land nimmt zu statt ab. Und so war kaum überraschend, was heute hinter verschlossenen Türen im UN-Sicherheitsrat stattfand. Ein Begräbnis erster Klasse, so nannte ein Diplomat das heute beschlossene Ende der UN-Mission in Syrien. Die Bedingungen für eine mögliche Verlängerung der Mission sind vor Ort nicht gegeben. Aber wir werden in Damaskus ein Verbindungsbüro eröffnen. Ein Minimalziel, das zeigen soll, die UN bleiben weiterhin in Syrien, auch nach dem kläglichen Ende ihrer Mission. Sie war Teil des 6-Punkte-Friedensplans von Kofi Annan. Nach dessen angekündigtem Rückzug als Sonderbeauftragter hat sich heute Abend Lakhdar Brahimi entschlossen, Annans Nachfolger zu werden. Keine leichte Aufgabe für den 78-jährigen Algerier. Aus UN-Sicht ist es die einzig positive Nachricht an diesem Tag.
Bundeskanzlerin Merkel ist zu einem zweitägigen Besuch nach Kanada gereist. Zentrales Thema ist die europäische Finanzkrise. Bei einem Treffen mit Premierminister Harper sprach sich Merkel erneut für eine strikte Haushaltsdisziplin in der Eurozone aus. Gelinge dies einzelnen Staaten nicht, so müsse die EU-Kommission Eingriffsrechte in die nationalen Haushalte erhalten, sagte Merkel. Bundespräsident Gauck hat bei seinem Antrittsbesuch in Österreich ebenfalls für stabile Finanzen in der EU geworben. Während eines Treffens mit seinem österreichischen Amtskollegen Fischer sagte Gauck, das deutsche Drängen auf einen konsequenten Sparkurs sei kein Bedürfnis nach Dominanz innerhalb Europas. Vielmehr gehe es um Solidität und Verlässlichkeit.
200 Jahre lang haben die Europäer uns ihre Opern geschickt, sagt der amerikanische Komponist John Cage. Jetzt schicke ich sie Ihnen alle zurück. Ob das nun ein Versprechen oder eine Drohung sein soll, weiß man nicht so recht. Auf jeden Fall darf man den Mann beim Wort nehmen. John Cage, der zu den einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts gehört und der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, hat für sein Musiktheater Your Operas 128 Opern von beispielsweise Verdi, Wagner, Mozart, Händel auseinandergenommen. Und wie diese Klangfetzen wieder zueinander fanden, überließ er einem chinesischen Orakel. Morgen wird Your Operas die Ruhrtriennale in Bochum eröffnet. Der dortige Intendant sagt, die Zuschauer sollten mental agil sein. Über ein unerhört anderes Musikstück, Ute Pauling.
Die Jahrhunderthalle gleicht einer musikalischen Großbaustelle. Typisch für den Musikanarchisten John Cage. Er wollte die Oper neu erfinden, mischte wahllos Arien aller Epochen. Nichts passt mehr zusammen. Dazu Kulissenwechsel ohne Vorhang. Ein radikaler Gegenentwurf zu allem Herkömmlichen, weiß der Regisseur.
Wir spielen mit den Konventionen, indem wir im Grunde mit sehr konventionellen Tönen und Bildern und Kostümen und auch mit Klischees aus der Operngeschichte operieren, aber dadurch, dass wir sie aus den Zusammenhängen nehmen, aus den Zusammenhängen gerissen werden, in denen sie ja über Jahrhunderte drin steckten, entsteht plötzlich etwas ganz Neues.
Opulente Bildwechsel überraschen. Durch die Verfremdung der Begleitmusik ist es nicht immer ganz leicht, bekannte Arien wie zum Beispiel die folgende aus dem Freischütz auszumachen. Einen Dirigenten gibt es nicht. Alle Musiker orientieren sich an der laufenden Uhr. Die Abfolge der illustren Operngeschichte wurde zu Beginn nach dem Zufallsprinzip eines chinesischen Orakels arrangiert. Die dominante Architektur der Jahrhunderthalle war für den Bau des Stückes ein verlässlicher Partner.
Die Architektur spielt immer mit. Es ist ein bisschen wie eine Diva, habe ich mal überlegt. Wenn die Halle nicht die Hauptrolle spielt, dann wird das Stück kein Erfolg.
Der zweite Teil des Werks ist absolut statisch und farblos gehalten, rätselhaft anders. Ein zu anspruchsvoller Abend für den Opernlaien?
Ich glaube, ohne Vorkenntnisse ist sie der größte Genuss, wenn man dann nicht beschäftigt ist damit, ob man irgendwas wiedererkennt.
Der Intendant will Maßstäbe setzen. Und was kam rüber beim Generalprobenpublikum?
Der ernste Humor, will ich mal so sagen. Also das Lächeln zu ernsten Dingen. Das, finde ich, kommt gerade in dem ersten Teil sehr, 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 sehr gut rüber.
Von der Musik habe ich nicht so viel gehört, weil die Bilder so umwerfend waren im ersten Teil.
Ich fand es ziemlich spannend, aber ich muss es erst sortieren jetzt.
Morgen Abend um diese Zeit entscheidet sich, ob das Experiment beim Premierenpublikum ankommt.
Das Wetter vom Wochenende kommt mit Sicherheit gut an. Claudia Kleinert weiß gleich warum. Im Nachtmagazin um 0 Uhr begrüßt sie Ingo Zamperoni und wir sind morgen wieder da. Bis dahin.